jetzt sagt man bei uns. Ja, schön, dass ihr da seid und dass wir auch ganz vielleicht ein klein bisschen leiser machen. Ich höre mich selbst zu stark. Und dass wir uns mit dem Wort Gottes nochmal beschäftigen dürfen an diesem Morgen. Unser Thema heute Morgen ist ja Gott, ja, aber wozu Jesus Christus? Viele Menschen glauben an Gott und es ist interessant, man kann mit den Menschen über Gott reden, man kann sich über alles unterhalten, natürlich, aber interessanterweise auch natürlich auch über Gott. Und man hat ja so in Bayern so manche Worte, zum Beispiel sagt man Grüß Gott, ich weiß nicht, sagt man es hier bei euch auch? Ja, also bei uns daheim in Oberammergau, da hat man das so gesagt. Ja. Oder man sagt schon mal, naja, in Gottes Namen, dann mach's halt. Ja. Oder um Gottes Willen. Ja, also wir merken, oder Gott sei Dank. Man hat so vieles einfach so in Sprachgebrauch übernommen und denkt dabei gar nicht mehr über Gott nach. Ich weiß auch, als ich zum Glauben kam, 1968, da habe ich mir das abgewöhnt, Grüß Gott zu sagen, und das mitten in Oberammergau. Ja, und dann haben die dann zu mir gesagt, ja, kannst du nicht mehr anständig grüßen. Ich habe gesagt, hab doch guten Tag. Sagt, ja, bist du jetzt erpreist worden? Ja, habe ich gesagt, na, aber ich bin Christ geworden. Dann hatte ich die Möglichkeit. Ich habe versucht zu erklären, ich wollte den Namen Gottes nicht unnütz führen. Ja, also es ist gar nicht so schwer, über Gott zu reden. Die Frage ist natürlich nur, welches Bild haben wir von Gott? Und manche basteln sich ihren Gott selber zurecht. In Oberammergau gibt es die Herrgottschnitzer. Ja, damals war fast in jedem zweiten Haus eine Schnitzerei. Ist etwas weniger geworden. Es lernen nicht mehr alle Oberammergauer Holzschnitzen. Aber es ist schon so. Man merkt so, was haben sich Menschen über Gott ausgedacht. Da sagte mir einmal eine junge Frau, als ich ihr etwas über das Gericht Gottes auch gesagt habe, das glaube ich nicht. Ich glaube an den Gott der Liebe. An den glaube ich auch. Gott ist Liebe, das sagt uns die Bibel. Es ist eine ganz klare Aussage. Aber er ist auch ein heiliger Gott und ein ewiger Gott. Und wir müssen immer alles zusammen sehen. Und dann merken wir schon, um was es eigentlich auch geht. Wir sollten das nie außer Acht lassen. Man hat Gott dann irgendwie so ein bisschen verniedlicht, so einen netten alten Opa aus ihm gemacht, der irgendwo auf einer Wolke sitzt und Harfe spielt oder so, der durch die Finger guckt, der dann schon mal vielleicht im allerschlimmsten Fall sagt, na, 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 oder so. So stellt man sich das vor. Ne? Und manche übersetzen Gott ja folgendermaßen, G-O-T-T, guter Opa, total taub. Ja? Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja? Aber man denkt, ja, er muss auf mich aufpassen. Ja, allerdings nicht in dem Sinne, dass er mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht, sondern dass mir ja nichts passiert. Dass es mir nur gut geht. Der muss funktionieren. Ja, ich habe ja gebetet, Gott, jetzt mach. So hat mir vor kurzem jemand gesagt, ich habe so oft schon zu Gott geschrien und ich habe den Eindruck, er steht einfach neben mir. Und er schaut zu. Er macht gar nichts. Ja, Gott ist kein Automat, in dem ich so oben ein Gebet hineinwerfe und dann unten an der Schublade die Erhörung rausziehen kann. Ja, man denkt, Gott muss immer freundlich sein und er hat nur eine Aufgabe in unserem Leben, er muss dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und wenn dann irgendwas schief läuft, dann taugt er nichts. Ja, und ich kann euch versichern, obwohl ich schon über 50 Jahre Christ bin, auch in meinem Leben läuft nicht immer alles geradeaus. Aber, und das haben wir ja gerade so im Lied auch gehört und gesungen, er ist unsere Hoffnung, er ist der, der da ist, er ist der, der uns durchträgt und zu dem ich mit jeder Last kommen darf. Ja? Manchmal antwortet Gott nicht gleich. Manchmal sagt er nein. Es gibt Dinge, die sind eben nicht gut für uns. Aber manchmal sagt er auch ja. Ja? Und das darf man dann einfach so auch mit erleben. Aber ich habe gemerkt, auch viele haben vergessen, Gott ist unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild als sein Gegenüber. Und wir haben auch vergessen, dass er uns Gebote gegeben hat. Da haben wir gerade im Zeugnis ein bisschen was gehört. Lisa, Lia, Lisa. Doch Lisa, also auch mit S in der Mitte. Gut, danke. Ja, das haben wir oft vergessen. Ja. Ja, Die Gebote sind aber nicht dazu da, um uns zu knechten, sondern um uns zu schützen. Ja? Und er möchte, dass wir diese Leitlinien für unser Leben nehmen, damit wir dann auch wirklich sicher ans Ziel kommen. Das ist doch eine wichtige Angelegenheit. Ja, aber wir leben so unser Leben nach eigenem Gutdünken und haben uns Gott zurecht gebastelt, wie wir ihn haben wollen, ja? Dass er einfach unsere Wünsche erfüllen soll. Jetzt an Weihnachten haben wir viele wieder Wünsche. Ja? Und so denkt man sich das bei Gott dann auch. Oder wenn irgendwas schief gelaufen ist, wenn ich Mist gebaut habe, ja, dass man dann sagt, mach das bitte ungeschehen. Geht nicht. Was passiert ist, ist passiert. Aber Gott kann mir helfen, mit den Folgen klarzukommen. Ja, das ist das Großartige. Ja, und wenn wir Erfolg haben in unserem Leben, ja, dann wollen wir das. Mein Talent, meine Bildung, mein Können, ja, so wie Pfarrer Wilhelm Busch mal vor vielen, vielen Jahren gesagt hat, er kam ja auch aus dem Schwabenland und er sagte in der Stuttgarter Gegend, die Weinbauern, die Winzer, die nennt man dort die Gorger. Und wenn der Wein gut ist, naja, dann sagen sie, ja, das ist unser Gewächs. Und wenn er nicht so gut ist, dann sagen sie, ja, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Ja, also wenn es gut ist, dann waren es wir, und wenn es nicht so gut ist, dann war es der liebe Gott. Oder so, so läuft das. Ja, aber man gibt ihm nicht mehr die Ehre, die ihm gebührt. Man hat ihn irgendwo so beiseite geschoben, natürlich nicht ganz abgeschoben. Er sitzt irgendwo auf der langen Bank und wenn man ihn braucht, dann holt man ihn wieder und sagt, und jetzt habe ich den keinen Dreck, jetzt zieh du ihn wieder raus, mach du etwas. Ja. Und die Bibel sagt uns etwas sehr, sehr Wichtiges im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, im Vers 7. Was haben wir, was wir nicht empfangen haben? Und warum tun wir so, als hätten wir es nicht empfangen? Unser Leben ist uns geschenkt worden. Als wir geboren wurden, was hatten wir an? Nichts. Das, was wir auf die Welt gebracht haben, war unser nacktes Leben. Die ersten Windeln und alles das hat man uns zur Verfügung gestellt. Ja? Und das letzte Hemd, das wir dann mal tragen werden, wenn wir im Sarg liegen, das haben wir uns auch nicht selber erarbeitet. Das müssen wir einfach mal so überlegen. Ja? Naja, aber ich besuche Gott schon mal in der Kirche irgendwie, ne, so wie meine alten Arbeitskollegen früher bei der Eisenbahn, wo ich gelernt habe, gesagt haben, Frühstück, wenn du in die Kirche gehst, dann betest du Vater unser für mich mit. Ja, also sagt dem lieben Gott einen schönen Gruß von mir, wir denken noch an ihn oder so. Und wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, fragen wir dann wirklich noch nach seinem Willen? Oder gehen wir einfach den Weg und sagen, Herr, segne den jetzt. Das haut auch nicht ganz so hin. Meistens setzen wir doch unsere eigenen Pläne durch und dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann ist er wieder da und dann soll er das alles in den Griff kriegen. Das scheint so das Gros zu sein, ein Denken der Menschen um uns herum. Hosea sagt einmal, der Prophet Hosea im Alten Testament, er sagt einmal im Kapitel 8, Vers 2, sie werden zu mir schreien, mein Gott, wir kennen dich. Wir sind Israel. Aber sie wissen nicht weiter. Wir kennen dich. Haben vorher nicht nach ihm gefragt. Und jetzt sagen sie, und jetzt hilf uns weiter. Klappt so nicht. Wenn wir über Gott reden, dann sollten wir schon über den einzigen wahren Gott reden, über den Gott der Bibel, über den Gott, der sich vorstellt in seinem Sohn Jesus Christus und der sich offenbart hat auch in seinem Wort in der Heiligen Schrift. Ja, also der Gott der Schöpfung, der Himmel und Erde gemacht hat und der das Größte getan hat, was je auf diesem Universum geschehen ist. Er hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben, den Schöpfer des Universums. Er hat sich für uns hingegeben. Wir fragen uns ja, wozu Jesus Christus? Brauchen wir den überhaupt? Ja, denn ohne ihn gibt es kein Heil. Das müssen wir wissen. Und ich lese uns einfach ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 19. Da heißt es nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst, er versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, und er hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, und wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und gestern Abend haben wir den 21. Vers auch gehört. Den, der Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und das ist es, um was es letztendlich geht. Und wir merken, hier gibt uns Gott eigentlich so eine Zusammenfassung. Man sagt so das Summa Summarum des göttlichen Heilsplan. Und er zeigt uns hier den Dienst der Versöhnung unseres Herrn Jesus. Warum der Sohn so wichtig ist. Warum der Sohn gekommen ist. Und wir wollen heute Morgen einfach mal nur uns ein paar Punkte anschauen. Ich habe die Punkte diesmal nicht aufgeschrieben, sondern habe es ein bisschen anders gemacht. Ja, wir wollen aber sehen, warum der Sohn wichtig ist. Weil das im Erlösungsplan Gottes so vorgesehen ist. Wenn es eine andere Möglichkeit gäbe zur Erlösung, hätte Gott die vor uns gefunden. Aber die gibt es nicht, diese andere Erlösung. Ja, die Bibel macht uns sehr deutlich, Gott war in Christus. Dass der Herr Jesus hier auf der Erde war, sein Menschwerden, sein Menschsein. Im 1. Timotheusbrief, da heißt es Kapitel 3, Vers 16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Das heißt, er wurde Mensch. Viele sagen, das kann ich nicht verstehen. Ja, wenn es jeder verstehen würde, wäre es ja kein Geheimnis. Aber da steht anerkannt, groß aber ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Aber die, die Jesus kennen, die den Geist Gottes bekommen haben bei dieser neuen Geburt in Christus, die haben den Geist Gottes und die verstehen dann schon viel mehr davon. Verstehen auch nicht alles. Lisa hat es vorhin schon gesagt, ne? Verstehst mehr als früher und ich hoffe, du verstehst nächstes Jahr noch mal ein bisschen mehr. So geht es für mich eigentlich auch. Ja. Und in Johannes 1, Vers 14 heißt, und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Warum schreibt Johannes das? Weil er am Anfang sagt, beim Prolog, bei der Einführung in das Johannes-Evangelium, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und ohne dasselbe, ohne das Wort Gottes, wurde nicht eines, das geworden ist. Und da heißt es weiter, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann steht dann weiter, und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wenn ich hier drin das Licht anmache, wird es hell. Dann haben wir Licht im Raum. Aber wenn es in unserem Herzen so dunkel ist, Gottes Licht möchte hineinstrahlen, hineinleuchten. Aber diese Finsternis der Sünde, die ist so lichtverschluckend, dass die Menschen sie überhaupt nicht verstehen. Schaut, und dann sagt Johannes dann ein paar Verse eben weiter. Und dieses Wort wurde Mensch, wurde Fleisch und wohnte unter uns über 33 Jahre. Und Johannes sagte, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, ich weiß, die Menschen zweifeln das heute an. Damals, und das Volk Israel tut es ja leider heute immer noch, anstatt dass sie Jesus anerkennen, sie warten auf den Messias, auf den, der kommen soll, um Erlösung, um Errettung zu bringen. Und die alttestamentlichen Gläubigen, sie schauten aus und warteten auf ihn. Und Gott sagt uns im Propheten Jesaja, der so ungefähr 740 vor Christus gelebt hat, ich werde euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Und sie wird seinen Namen Immanuel heißen, das heißt Gott mit uns. Da steht nicht, dass Gott gegen uns ist, sondern mit uns. Er ist für uns, weil er uns liebt. Das wird euch das Zeichen sein. Das wird natürlich heute angezweifelt. Ja, heute übersetzt man das ein bisschen anders. Man sagt heute, siehe, ein junges Mädchen wird schwanger. Ja, das ist kein Wunder. Das passiert jeden Tag irgendwo. Ja, manchmal schon mit 12 Jahren oder so. Ne? Passiert auch. Das ist also wirklich kein besonderes Wunder. Aber da steht, wenn man weiterliest oder das, wenn man ehrlich genug ist, man lässt es einfach weg. Ein junges Mädchen, das noch nie einen Mann hatte. das lässt man weg. Die Jungfrau wird schwanger. Ja, ich weiß, da zweifelt man dran, auch viele, viele Theologen, ja, ob das jetzt die Frau Ranke Heinemann war, Professorin der Theologie und hat unendlich viele Generationen von Theologiestudenten vergiftet. Oder ein Herr Drewermann, der so süßlich daherreden kann, aber im Grunde genommen nichts drauf hat, weil er Jesus nicht kennt. Die zweifeln daran, sagen, das kann nicht sein. Ja? Aber Jesaja 7 hat sich erfüllt. Hat sich erfüllt. Ne? Wir stehen jetzt vor Weihnachten, nächsten Sonntag ist der erste Advent. Ne? Und da wird das wieder verkündigt. Siehe, wir verkündigen große Freude. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Ja? Schaut, und das Menschwerden des Herrn Jesus, das ist eines der größten Themen der Bibel, eines eigentlich fast das Hauptthema der Heiligen Schrift, weil mit dem Herrn Jesus die Erlösung zu uns Menschen gekommen ist. Aber man möchte es nicht haben. Man stellt das in Frage und sagt, eine Jungfrau kann nicht schwanger werden. Kann die nicht? Das können heute schon unsere Ärzte mit der künstlichen Befruchtung. Und sollte dem Gott, der den Ärzten solche Fähigkeiten gibt, das unmöglich sein, seinen Samen in eine Jungfrau zu legen? Wisst ihr, um was es da geht? Man deutelt an der Gottessohnschaft des Herrn Jesus herum. Man möchte nicht, dass er Gottes Sohn ist. Das können wir nicht brauchen, weil dann stimmt nämlich alles andere in der Bibel auch. Und das ist die Tragik, die wir da haben. Ja, aber es wird leider heute vielfach so gelehrt, und wenn auch die große Menge das so vielleicht sehen mag, es ist falsch. Es ist einfach falsch. Jesus ist gekommen, geboren von einer Jungfrau, das sagt uns die Bibel mehrere Male, und das Gesetz getan, so lesen wir es im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war. Schaut, und alle Vorbilder im Alten Testament, die Belehrungen, die wir dort finden, sie weisen auf ihn hin. Alles läuft in der Bibel auf die Mitte zu, auf den Herrn Jesus. Er ist das Zentrum. Ja, Jesaja 42 sagt zum Beispiel, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Und genau diese Aussage hören wir dann im Neuen Testament bei der Taufe des Herrn Jesus, ja, wo viele Menschen zugegen waren, dass die Stimme Gottes kam und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ihn hört. Die zweite Begebenheit war auf dem Berg der Verklärung, wo dann nur Petrus, Jakobus und Johannes mit dabei waren und auch das gehört haben, genau in dem gleichen Wortlaut. Und dann gibt es noch eine dritte Aussage im Johannesevangelium Kapitel 12, ja, wo die Griechen kommen, die Jesus sehen wollen, und da kam die Stimme Gottes und macht es deutlich, ich habe ihn erhört und ich werde ihn abermals erhören. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er ist der, den Gott auserwählt hat zu deiner und meiner Erlösung. Ja? Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn Satan natürlich das in Frage stellt, wie er diese Wahrheit leugnet. Und aus Weihnachten, was ist denn da draus geworden? Außer Kommerz und ein Lichterfest und Fest des Friedens. Aber über Jesus wird nicht mehr so viel geredet. Das Zentrum ist weg. Ja? Heute ist er ein guter Mensch. Ja, er war ein guter Mensch, seine Lehren, die waren also wunderbar. Ja? Er ist der Zimmermann, er ist ein religiöser Führer oder was weiß ich, was es so für Attribute gibt, die Menschen sich so ausgedacht haben. Nein, nein, er ist mehr. Viel, viel mehr. In Jesus wurde Gott Mensch, um als Mensch leiden und sterben zu können. Denn als Gott wäre er unsterblich gewesen. Und er ist gekommen in Niedrigkeit, nicht in einem großen Palast, sondern irgendwo im Stall einer Herberge. Ja. Er wollte nicht so groß sein, wie die Menschen sich das so vorstellen. Ja, aber es war der einzige Weg, der richtig war für uns. Wir sehen als zweites, also die Menschwerdung, als zweites die Versöhnung. Da heißt es, und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Ja, war das überhaupt nötig? Dass wir Menschen Sünder sind, das wissen wir. Ich glaube, das braucht man niemandem erklären. Das wissen wir ganz tief in uns. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich sagte schon mal zu irgendjemandem, wenn du so wärst, wie ich sein sollte, das wäre perfekt. Ja, aber es funktioniert so nicht. Ja, Sühnung hat auch mit Versöhnung zu tun, aber das setzt wieder Feindschaft voraus. Das setzt Schuld und Gottesferne voraus. Und das ist unser Wesen. Das ist das, was wir sind. Sünder. Sündige Menschen. Ja, Paulus schreibt einmal im Kolosser 1, Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Warum? Um euch heilig und tadellos vor sich hinzustellen. Das heißt, die, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, sind vor Gott tadellos. Ich bin noch lange nicht perfekt, obwohl ich schon über 50 Jahre mit Jesus lebe. Ich habe jeden Tag so meinen Schuldabladeplatz abends. Ja, wo ich, oder manchmal tagsüber auch blöde Gedanken durch den Kopf schießen. So, oh Herr Jesus, vergib mir. Ja, dann ist wieder weg, dann ist die Sache erledigt. Ja, wir werden erst dann perfekt sein, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. Der traurige Zustand aber des Menschen ohne Gott ist Feindschaft und ist Gottes Ferne. Aber dabei sind wir so religiös. Was machen die Menschen nicht alles? Wallfahrten und Pilgerpfade, Pilgerwege, was weiß ich, der Jakobsweg, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der lang ist, bis man dann da unten in Santiago de Compostela ankommt und so, nur auf Gott nahe zu kommen. Ist ja schön, wenn man wandern kann, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn das der Grund ist, um Gott nahe zu kommen, das ist vergebliche Liebesmühe. Ja, das genügt, wenn ich auf meine Knie gehe zu Hause und den Herrn Jesus bitte, vergib mir meine Sünde, komm in mein Herz. Und das ist das Tolle, dass er es tut. Ja, ob dann immer gleich so viel Freude kommt, wie Lisa uns das beschrieben hat. Bei manchen sind noch Fragen und Zweifel da. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man weiß, ich habe das jetzt, jetzt habe ich das erfasst, was ich so mein Leben lang gesucht habe. Schaut, aber es ist ja nicht nur die Feindschaft unsererseits, sondern es ist auch der Zorn Gottes, also der Zorn göttlicherseits. Und das macht die Bibel uns auch deutlich. Ja, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, haben wir vorhin gehört, aus dem Epheserbrief Kapitel 2, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, so sind wir geboren. Dafür können wir nichts. Und dafür macht uns Gott auch nicht verantwortlich. Niemals. Gott macht uns nicht für das verantwortlich, woher wir kommen. Aber er macht uns sehr verantwortlich für das, wohin wir gehen. Und was wir mit dem Angebot, das er uns macht, tun. Was wir damit machen. Wenn wir es annehmen, ist es wunderbar. Und wenn nicht, die Konsequenzen, die haben wir uns ja dann letztendlich selbst zuzuschreiben. Ja? Gott hatte das so anders geplant. Er hat, als er Himmel und Erde schuf, und auch den Menschen als die Krone der Schöpfung geschaffen hatte. Oh, was ist jetzt passiert? Ja, ich sehe es. Sind wir irgendwo rausgefallen? Bitte? Jetzt geht's wieder. Ja, man muss mal seinen Platz verlassen. Naja, Elektronik. Wie hat mal jemand gesagt, ich liebe die Technik, wenn sie funktioniert. Ja, Gott hat alles so perfekt gemacht. Ja, Himmel und Erde geschaffen. Die Fauna, die Flora, alles wunderbar geschaffen. Und als Krone der Schöpfung den Menschen da hineingesetzt. In den Garten Eden gebracht, ins Paradies, wenn man sich das mal überlegt, wie groß das war, da sollte man sich mal mehr Gedanken machen. Es ist mehr als das Zweistromland. Wenn wir die beiden anderen Flüsse sehen, Ja, damals war ja die Erde noch ein Kontinent. Das war also noch nichts. Ja. Diese Kontinentalverschiebung, die kam ja erst viel später. Das heißt, da gehörte Afrika mit dazu. Und alles Mögliche, wo diese Flüsse durchflossen. Also ein gewaltig großes Gebiet. Und da hinein setzte Gott den Menschen. Er hat ihn da hineingebracht, um dass der Mensch in Sicherheit ist letztendlich auch. Und in seiner Gegenwart sein kann. Und das Tolle ist, Gott hat dem Menschen auch noch etwas mitgegeben. Er hat eine vollkommene Schöpfung gemacht. Der Mensch war vollkommen. Als Gott mit der Schöpfung fertig war, hatte er nur ein Attribut. Und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Alles war sehr gut. Kein Schatten da, nichts. Er hat also den Menschen da hineingesetzt, den Adam. Er gab ihm eine ihm angemessene Hilfe, die Eva, dass sie um ihn sei. Er brachte sie in die vollkommene Umgebung, in das Paradies. Er gab dem Menschen eine sinnvolle Tätigkeit. Er sollte ja den Garten Eden bebauen und bewahren. Ja, das war also nicht das Schlaraffenland, wie manche so denken, wie dann das dann die gebratenen Tauben und das alles angeflogen kommen. Nein, das ist ein Märchen, ne, das Schlaraffenland. Aber im Paradies, es war alles vollkommen. Und er gab dem Menschen eine Warnung mit. Er hat gesagt, du kannst essen von allen Bäumen im Garten. Und das muss unvorstellbar viel gewesen sein. Nur nicht von dem einen dort in der Mitte. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du des Todes sterben. Der Mensch wusste gar nicht, was Tod ist. Dafür war er ja gar nicht bestimmt. Aber warum hat Gott so einen Weg gewählt? Warum hat er den Menschen nicht einfach irgendwie vernünftig programmiert, ja, und die Software so abgesichert, dass niemand da reinpfuschen kann, den Schlüssel dazu weggeschmissen oder so? Warum? Weil Gott und Menschen geschaffen hat als eine Persönlichkeit mit einem eigenen Willen. Gott will um seiner selbst geliebt werden. Als ich vor über 51 Jahren geheiratet habe, wir haben also letztes Jahr Goldhochzeit gehabt, und die haben wir auf der Campingfreizeit gefeiert, da wart ihr leider letztes Jahr noch nicht dabei. Ja. Als ich geheiratet habe, da habe ich meine Frau vorher gefragt, ob sie das überhaupt will. Als wir zum Standesamt gegangen sind, da hatte ich keinen Revolver und auch kein Messer in der Tasche. Ja, ich hätte auch sagen können, du pass mal auf, wenn du nicht Ja sagst. Ja. Weil das so gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich am nächsten Tag zum Standesamt gegangen, hätte eh annullieren lassen. Ja? Der Standesbeamte hat uns gefragt, er hat mich gefragt, wollen Sie neben Ihnen sitzen, der Heide Rose Küre und bla bla bla, zu Ihrer rechtmäßigen Ehefrau annehmen? Dann antworten Sie mit einem vernehmlichen Ja. Heute heißt es ja, ich will, ja, aber damals sagte man einfach nur Ja. Und ich musste aufpassen, aus Bayer, gell, kann man Ja oder Nein sagen, aber ich habe Ja gesagt. Und dann hat er die Heide gefragt, wollen Sie den neben Ihnen sitzenden Herrn Josef Frühstück? Und sie hat zu ihrem Pech auch Ja gesagt. Ja, und seitdem hat sie mich am Hals. Ne? Ja, und, aber es ist schön, einfach so lange zusammenzuleben und sich lieben zu dürfen. Versteht ihr? Es kam aber dann etwas in das Paradies. Das macht uns die Bibel sehr deutlich. Da kommt Satan in Gestalt einer Schlange. Wie die damals ausgesehen hat, wissen wir nicht, weil sie kriechte erst seit dann am Bauch. Muss also etwas Schönes gewesen sein. Ja. Und Satan kommt und stellt Gottes Wort in Frage. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen im Garten? Die Eva gesagt, wir dürfen von allen essen, nur nicht von dem einen da in der Mitte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da hat Gott gesagt, rührt sie auch nicht an, hat Gott nicht gesagt, aber Eva hat das sofort so interpretiert. Ja, warum denn nicht? Ja, weil wir dann sterben. Ach, Gott hat Angst. Gott hat Angst, dass ihr so klug werdet wie er und dass ihr wisst, was gut und böse ist.
Ah,
der Baum macht klug. Versteht ihr? Das erste Attribut, das Gottes Wort dem Satan gibt, er war listig. Und wenn das damals so wunderbar geklappt hat und die ganze Welt zugrunde gegangen ist, das sehen wir ja heute, so wird er wiederholt die gleiche Methode anwenden, um Menschen fertig zu machen. Ja? Und Eva dachte, ja, wenn das so ist, ja dann. Und sie nimmt von dem Baum, sie sagt ja, der Baum macht klug. Ja? Also es lohnt sich davon zu nehmen. Also steht nicht so ein Apfelbaum da. Ja? Sie nimmt davon, sie isst und sie gibt ihrem Mann auch. Und der Adam ist so verblendet, muss ich fast sagen, dass er auch nimmt und isst. Und im gleichen Augenblick wussten sie, wir sind von Gott getrennt. Im gleichen Augenblick war eine Trennung da zwischen Gott und ihnen. Sie wussten sofort. In dem Augenblick starben sie geistlich. Ja, die Trennung zwischen Gott und Mensch war vollzogen. Und es wurde immer dunkler über den Menschen, über diese Welt. Das müssen wir einfach sehen. Ja, also durch den Sündenfall ist die Feindschaft zwischen Mensch und Gott entstanden. Gott hasst die Sünde bis ins tiefste Innere seines Wesens. Aber er liebt den Menschen. Er liebt den Menschen. Und er hat nach einem Ausweg gesucht. Natürlich. Ja, aber es ist noch etwas. Die Bibel spricht davon, von dem Zorn Gottes. Ja, sie sagt uns, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat. Und das andere ist, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Kannst du Johannes 3 nachlesen. Bleibt auf dem Menschen. Das heißt, der Zorn Gottes prasselt, ich sage es einfach mal in einem Bild, gewissermaßen auf diese Erde nieder. Und er trifft uns Menschen. Und da sehen wir, egal wo wir hingehen, immer und überall. Aber Gott hat eine Lösung gesucht und hat sie in Jesus Christus gefunden. Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, er ist das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Und er ist gekommen. Und daran erinnern wir uns an Weihnachten. Das Lamm Gottes kam. Ich habe es gestern schon zu jemandem gesagt, es ist fantastisch, wenn man sich mal überlegt, Bethlehem, er wurde ja in Bethlehem geboren, übrigens auch eine Voraussage, die über 500 Jahre alt ist, ja, aus dem Propheten Micha, du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Städten Judas genannt zu werden, aus dir wird hervorkommen, der Herr sein wird, der Erlöser, was wir dann später im Kapitel 7 dann ja auch finden. Bethlehem, die Hirtenstadt. Dort ist Schafzucht betrieben worden. Es gab ein riesen Hirtenfeld, es gab einen Turm, auf dem die Hirten wachen konnten über die Herde. Die haben also von Weitem schon gesehen, wenn ein Eindringling kam. Und wenn ein Lamm besonders schön war, besonders komplett, ja, dann hat man dieses Lamm genommen, hat es in Tücher eingewickelt und in einen Futtertrog gelegt, damit nichts drankommt, damit es beschützt ist. Ja? Und in Jerusalem war ja der Tempel und dort wurden Lämmer geopfert. Und die hat man meistens in Bethlehem gekauft. Und als dann die Weihnachtsgeschichte kam, und wie wir sie so nennen in der Bibel, der Engel den Hirten erscheint, was sagt der Engel zu den Hirten? Ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute in Davids Stadt, also in Bethlehem, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und ihr werdet ihn finden, in Tücher eingewickelt und in einem Futtertrog liegen. Wir übersetzen das Krippe, ja, aber das ist der Hintergrund. Das muss man sich mal überlegen. Die Hirten wussten sofort, mit wem sie es zu tun haben. Sie haben gesagt, das müssen wir sehen, da müssen wir hin. Ihnen war das sofort klar, das ist der Retter, das ist der, auf den wir warten, das ist das Lamm Gottes. Perfekt, vollkommen, ohne Schuld, ohne Sünde. Und dann kommen die himmlischen Herrscher und besingen das. Ja, es ist unvorstellbar. Gott hat einen Weg gesucht, um uns zu erretten. Ja, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn, wie ich so versucht habe darzustellen, bleibt auf ihm. Aber der Herr Jesus, er ist unser Stellvertreter geworden. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu. Das heißt, er hat meine Sünde ausgetilgt. Er hat sie mich gut geschrieben, irgendwo auf ein spezielles Konto, sondern sie sind weg. Ich bin vom Soll ins Haben gekommen, als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Gott ist ein heiliger Gott. Und er ehrt sein Wort. Er ehrt sein Gesetz vollkommen. Und wir merken es, dass er nicht einfach dann gesagt hat, okay, schwamm drüber, Jesus ist geboren, das reicht. Nein, das Lamm Gottes musste geopfert werden. Jesus musste sterben. Nicht auf dem Brandopferaltar, wie die Lämmer damals, sondern am Kreuz. Dort hat der Herr Jesus für uns sein Leben hingegeben. Und da hat er noch etwas getan. Er hat die Handschrift in Satzungen, also die Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war, aus der Mitte weggenommen. Ja, er hat sie gewissermaßen zerrissen, und indem er sie an das Holz heftete, haben wir vorhin gehört. Ja, er versöhnte uns mit sich selbst durch das Kreuz, als er die Feindschaft getötet hat, steht da. Gott hat die Feindschaft, die zwischen uns und ihm war, getötet. Existiert nicht mehr. Ja, aber das Zorngericht Gottes ist immer noch da. Ist immer noch da. Das gilt für die, die Jesus nicht kennen. Schaut, ich habe jetzt einfach dieses Bild so gemacht, um uns was deutlich zu machen. Ja, wer unter den ausgebreiteten Retterarmen Jesu lebt, den trifft der Zorn nicht mehr. Wen trifft der Zorn? Den, der am Holz hängt. Er hat den Zorn auf sich gezogen wie ein Blitzableiter. Ja? Versteht ihr? Wenn wir einen Sonnenschirm, wir hatten einen Sonnenschirm von euch. Ja? Nicht Sonnenschirm, Regenschirm meine ich natürlich. Habt ihr Regenschirme? Ja, ich hab sogar zwei im Auto, aber ich brauche sie nie. Ja? Also ein Regenschirm ist eine praktische Sache. Wenn es regnet, ich mache den Schirm auf, hört sofort auf zu regnen. Stimmt's? Nee. Ja, ich werde nicht nass, weil ich unter dem Schirm, unter dem Dach des Schirmes bin. Versteht ihr? Und dann, wo ich Jesus als meinen Rettungsschirm gewissermaßen aufgespannt habe, wo ich ihm mein Leben anvertraut habe, kann mich der Zorn Gottes nicht mehr treffen. Er trifft ihn. Den Herrn Jesus Christus, ja, er versöhnte uns mit Gott durch das Kreuz, indem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Er. Und deswegen reden wir von Jesus. Versteht ihr? Wir fragen uns, ja, Jesus, mir hat mir jemand gesagt, warum soll ich denn zum Sohn gehen, wenn ich direkt zum Vater gehen kann? Die Bibel sagt uns, wir haben keinen Weg zum Vater als nur durch den Sohn. Ihn hat Gott gesetzt als den Weg. Ja, das müssen wir einfach immer wieder bedenken. Mir hat gesagt, ich gehe doch auch nicht zum Schmiedel, wenn ich zum Schmied gehen kann. Ja, also nicht zu dem kleinen Hobby-Schmied, wenn ich zum Meister gehen kann. Und ich frage mich, Mensch, wie kann man so ein Heil ablehnen? Wie kann man das ablehnen, was Gott in Jesus für uns getan hat? Wie kann man das einfach so übersehen oder übergehen wollen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Schaut, er ist die Offenbarung für uns, ja, die Offenbarung der Versöhnung. Das Wort der Versöhnung, das hat Gott aufgerichtet in dem Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was wir verkündigen. Ja, das Wort, das ist so unvorstellbar wichtig. Ja, Gott zeigt uns in der Bibel den größten Liebesplan, den diese Welt je gesehen hat. Kann man sich gar nicht vorstellen, was das ist. Und in dem Herrn Jesus hat er einen Ausweg gefunden, wieder zurückzukehren zu ihm. Ja, der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wer durch mich eingeht, der wird ein- und ausgehen und Weide finden. Manche kommen bis zur Tür. Und sagen, naja, toll, schön. Ich bete jetzt mal öfter mal ein Vaterunser. Ich gehe jetzt regelmäßig zur Kirche oder zur Gemeinde. Aber wenn du nicht durchgehst, bist du draußen. Und wie jemand einmal gesagt hat, man kann an der eigenen Hauswand erfrieren, wenn man von außen dagegen lehnt. Drin muss man sein. Ja? Und das ist das Entscheidende. Wirklich diese Tür zu nutzen. Der Herr Jesus ist auch der Weg zu dieser Tür. Ja, aber wer durch Jesus eingeht, der ist gerettet. Das dürfen wir wissen. Und deswegen bitten wir an Christi statt. Ich stehe hier als ein Botschafter für Jesus. Nicht als ein Stellvertreter, wie der sich in Rom bezeichnet, aber doch als ein Sprachrohr an diesem Morgen und möchte dich einfach einladen. Komm! Und nimm das, was Gott für dich getan hat, für dich persönlich an. Denn die Beauftragten Gottes, und ich meine die wahren Beauftragten Gottes, das sind versöhnte Menschen. Das sind solche, die das Heil in Jesus selbst erfahren haben und deshalb weitersagen können. Und deswegen haben wir jetzt hier in diesen Tagen 3 Generationen vorher vorne stehen gehabt. Ja, heute war die Jüngste dran mit 15, gestern die Älteste. Von dir verrate ich jetzt nicht, wie alt du bist, Gisela. Ja, und dazwischen, da war nochmal die Tina, die dazwischen drin ist. Es gilt für alle. Es gilt für alle. Ja? Der Thron Gottes oder die Liebe zum Thron Gottes lässt sich zum Sünder hinab, zum tiefst gesunkensten Menschen, den es gibt in dieser Welt. Ich habe festgestellt, der Arm Gottes ist nie zu kurz, um noch nicht unter mich greifen zu können. Egal wie tief ich falle, er hebt mich immer wieder hoch. Das ist das Herrliche. Ja, das darf ich wissen. Ja, schaut, Gott wünscht sich die Rettung aller und deswegen bin ich unterwegs. Und die versöhnten Menschen, deren Pflicht ist es, das den anderen weiterzusagen, einfach schon heraus, weil ich die Rettung habe. Und wenn wir was Schönes erlebt haben, das muss man doch weitererzählen, oder? Das ist einfach so, kann man nicht für sich behalten. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 11 noch etwas ganz Entscheidendes. Er sagt, weil wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Weil wir nun den Schrecken des Herrn kennen. Wie heißt dann weiter? Überreden wir die Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden. Ja? Und in Vers 15 sagt er dann, er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, hinfort nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Und das ist keine Sklaverei, das ist keine Knechtschaft in dem Sinne, ja, das spricht von Freiheit. Die anderen sind unter dem knechtischen Joch der Sünde und die versklavt uns. Die macht uns fertig. Ja? Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen halten. Ja? Gottes Wort sagt es, es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name, der unter dem Himmel den Menschen gegeben worden ist, in dem wir errettet werden müssen. Ja, dieses Müssen, das gefällt uns nicht. Aber wenn du gerettet sein willst, dann geht es nur über diesen Namen. 1. Timotheus 2, Vers 5, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für viele. Versteht ihr? Deswegen reden wir von Jesus. Und deswegen ist dieses Fragezeichen hier, ja, oder diese Frage, warum Jesus Christus, eigentlich unnötig. Es muss uns klar sein. Hier ist der Weg, den Gott uns geschaffen hat. Und wer zu Jesus kommt, der wird neu sein. Vollkommen neu. Ja, die Bibel sagt, es ist eine völlig neue Schöpfung. Die alten Dinge sind vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und die Neugeborenen, sie rufen es den anderen zu, lass dich versöhnen mit Gott. Ja, lass dich in ein neues Verhältnis zu Gott bringen. Aber da ist natürlich eine Voraussetzung da, nämlich einmal zu erkennen, ich bin ein Sünder und zuzugeben, dass ich gesündigt habe. Also ein Bekenntnis. Und Gott zu sagen, mir tut meine Sünde leid. Das nennt man Buße. Viele bereuen, aber Buße und Reue sind zweierlei Sachen. Ja? Die Reue, das nehmen wir an, die Lisa würde in der Schule abschreiben und wird dabei erwischt, ja? Dann bereut sie. Als erstes, das ist so blöd, was sich erwischen zu lassen, wahrscheinlich. Ja. Aber dann, wenn sie dann einen blauen Brief nach Hause bekommt, dann bereut sie schon ein bisschen mehr. Aber sie würde nie zu ihrem Lehrer gehen und sagen, na, sie, ich habe schon viel öfter abgeschrieben, sie haben mich noch nie dabei erwischt. Die Buße würde genau das tun. Die Buße würde genau das tun. Sie geht weit, weit über die Reue hinaus. Die Buße schaut bis Golgatha. Sie weiß, dort am Kreuz musste der Sohn Gottes für diese meine Sünde sterben. Dafür hat er den Preis bezahlt, auch für diese Sünde. Und die Buße hat noch eines. Sie hat den Willen, nicht mehr zu sündigen. Ob es gelingt, ist eine ganz andere Frage. Aber der Wille ist da. Ja? Versteht ihr? Also, es heißt einmal anzuerkennen, stille zu stehen, ich habe göttliche Grenzen verletzt. Ich habe Gott beleidigt mit meinem Leben ohne ihn. Ja, die Bibel sagt, der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Ja, dass er, dann wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Das kehre um, das ist das Annehmen des Heils. Und das Gottreich ist an Vergebung, ist das Glauben. Der Glaube ist das einzige Instrument, mit Gott ins Reine zu kommen. Das im Glauben anzunehmen. Und das hat dann ein Ergebnis. Ja? Du wirst gerecht gesprochen vor Gott. Paulus sagt es im Römerbrief, da wir nun gerechtfertigt worden sind, nicht mal werden, sondern schon sind, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist mal so etwas Fantastisches. Durch ihn haben wir den Zugang zu Gott. Durch ihn können wir frei sein. Ja. Er ist der einzige Weg, der uns erlöst, der uns frei macht. Und dieser Gott, von dem lesen wir auch, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, ist für mich eines der schlimmsten Wörter in der Bibel. Hat seinen Sohn hingegeben, weggegeben, weggeworfen. Furchtbar. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und da steht dann noch etwas. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wird ein solcher Gott uns noch irgendetwas vorenthalten? Niemals. Ich meine jetzt hier die geistlichen Güter. Ja, ich bete jetzt nicht, Herr, schenk mir einen Mercedes, ja, oder sonst irgendetwas. Das können wir vergessen. Ja, er hat die Reinigung bewirkt. Als der Herr Jesus starb, das war ein Rüsttag des Passafestes. Am nächsten Tag war Passa in Jerusalem. Da sind abertausende Lämmer geschlachtet worden. Abertausende. Aber nicht ein einziges konnte auch nur eine Sünde wegnehmen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, als er für uns starb, er starb für die Sünde aller, sagt uns die Bibel. Versteht ihr? Christus ist gekommen, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und ist ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. So lesen wir es in Hebräer 9, Vers 11 und 12. Und das hat er so gründlich getan, dass es im Himmel keine Erinnerung mehr daran gibt. Es ist also nicht so, wir Menschen würden das so machen, aber Gott macht es nicht so. Ja? Er wird im Himmel nirgendwo Glasvitrinen stehen haben, wo er uns dann dran vorbeiführt und sagt, dafür musste ich meinen Sohn hingeben und das hast du gemacht, dafür musste Jesus sterben. Und dafür, uns, versteht er, wird er nie tun. Das Einzige, was uns daran erinnert, dass wir teuer erkauft sind, wenn wir vor ihm stehen, sind seine Wundmale. Denn die sind ewig. Wir werden seine durchgrabenen Hände sehen, seine durchbohrte Seite, seine durchgrabenen Füße. Und wir werden wissen, das hat er für uns getan. Wir werden die Wundmale der Dornenkrone sehen und wissen, er hat es für uns getan. Die Bibel sagt, du zogest liebevoll meine Seele aus der Grube der Vernichtung. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Gott will sie gar nicht sehen. Er will sie gar nicht sehen. Prophet Micha, der sagt uns, ich habe sie versenkt in den Tiefen des Meeres. Marianengraben, über 11.000 Meter tief. Also der 11 Kilometer, ja, über 11.000. Sagenhaft. Schaut, und wer zu Jesus kommt, lebt wieder in der Lebensverbindung, in der Lebensgemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und du fragst, wozu brauchen wir Jesus? Ich hoffe, ich konnte dir ein klein wenig helfen an diesem Morgen. Ohne Jesus gibt es kein Heil. Aber in ihm ist alles, was du brauchst. Alles. Und du darfst wissen, durch ihn bin ich gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das kann dir niemand mehr nehmen. Er hat bezahlt für dich und für mich. Und wenn du zu Jesus kommen willst, dann Fragen hast, darfst du mich gerne ansprechen. Ich will zwar jetzt nachher noch nach Hause fahren. Ich habe dann noch ein paar Stunden zu Hause. Morgen Mittag geht es dann ins Krankenhaus. Und am Dienstag um die Zeit habe ich vielleicht die OP schon hinter mir. Ja, wenn wir mal schauen. Ich bekomme ein neues Kniegelenk. Ja, wenn ihr mitbeten wollt, dürft ihr es gerne tun, wer beten kann. Ja, aber mir wäre es noch viel lieber, ihr würdet beten, Herr Jesus, komm in mein Herz. Das wäre mein Anliegen für euch. Es war schön, in diesen Tagen hier zu sein. Und jetzt möchte ich gerne mit uns beten. Und wer aufstehen kann, der möge das bitte tun. Herr Jesus, du hast so liebevoll und doch so ernst zu uns geredet an diesem Morgen. Du hast uns gezeigt, dass an dir kein Weg vorbeiführt. Dass du der einzige Weg bist zur Versöhnung mit Gott. Dass es kein Heil gibt außer dir. Dass du der Sünder Heiland bist. Dass du die Menschen rechtfertigst, wenn sie zu dir kommen. Gerecht sprichst. Und dass so, dass dann keine Erinnerung mehr an unsere Sünde da ist. Herr, für mich ist das alles so unbegreiflich. Aber ich danke dir, dass ich das im Glauben annehmen durfte und dass ich nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert mit dir leben darf, diese Botschaft verkündigen darf und erleben darf, wie Menschen frei und glücklich werden, wenn sie ihr Leben in deine Hände legen. Herr, wir danken dir von Herzen für die drei Tage, die wir hier hatten. Danke dir für die Menschen, die wir erreicht haben. Und beten, Herr, dass niemand aus dieser Evangelisation herausgeht, der nicht mit Bestimmtheit sagen kann, dass er gerettet ist. Wo Zweifel sind, bitte hilf. Und wo Glaubensgeschwister in Not geraten sind und in Sünde gefallen sind, bring sie wieder zurecht und hilf du, dass sie wahrhaft Zeugen Jesu Christi sind. Wegweiser werden zu dir hin. Ich darf die Menschen hier segnen in deinem Namen. Und dir von Herzen danken, dass sie von dir so unendlich geliebt sind. Amen.